D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Freitagabend, ihr hört eine Stunde Liebe in D-Radio Wissen. Sophia Lierenfeld ist Flirtcoach, ist deutschlandweit zu Vorträgen und Seminaren unterwegs. Ich habe diese Woche mit ihr gesprochen, da war sie in Berlin. Und ich habe sie gefragt, welche Bedeutung hat denn der Kuss eigentlich, wenn man jetzt einfach mal sich so den kompletten Sexkosmos anschaut?
Der Kuss ist gerade in unserem Kulturkreis etwas ganz Besonderes und auch fast schon was Heiliges. Also man weiß ja so vom Hörensagen, dass zum Beispiel Prostituierte nicht küssen für das Geld. Und ich denke, es ist deshalb so heilig, weil der Kuss absolut ziellos ist. Wir sind jetzt ja in einem Kulturkreis, wo Sex sehr oft auf das Ziel Orgasmus hinläuft. Und der Kuss hat einfach überhaupt kein Ziel. Wen das interessiert, der kann sich mal Achtung, ich komme durchlesen. Das ist ein Buch von einer Frau, die in 80 Orgasmen um die Welt gereist ist und sagt, gerade hier in Deutschland sind Männer auch extrem darauf fixiert, die Frau zum Orgasmus zu bringen. Und beim Kuss passiert sowas eben nicht. Der Kuss ist einfach nur für sich da. Der steht im Raum als intime Begegnung zweier Menschen, völlig ohne Ziel.
Aber eigentlich ist es doch ein großer Zufall, jemanden zu treffen, der kusstechnisch direkt zu einem passt, oder?
Jeder küsst eigentlich so auf seine Art anders. Es gibt ganz schüchterne Küsse, es gibt Männer und auch Frauen, die nur mit den Lippen küssen und ganz zart dabei sind. Da gibt es natürlich die, die direkt die Zunge tief in den Hals schieben, die den anderen im Nacken packen und leidenschaftlich dabei sind. Welche, die mit sehr viel Spucke dabei sind, fast schon sabbern. Andere, die ganz hart küssen. Wieder andere, die mit der Zunge rumlabbern. Also da könnte man jetzt ewig weitermachen. Es gibt unzählige verschiedene Arten zu küssen, weil es eben auch unzählige verschiedene Menschen gibt.
Und kann man Küssen eigentlich auch noch lernen?
Es ist natürlich so, dass es verschiedene Vorlieben gibt. Und wenn man jetzt auf jemanden trifft, der dieselben Vorlieben hat wie man selbst, ist es ein großer Glücksfall, das ist ganz klar. Wenn ich jetzt darauf stehe, erstmal mit den Lippen anzufangen, dann langsam Zunge mit einfließen zu lassen und so weiter, dann ist das natürlich klasse, wenn der andere das schon von selber so macht. Jetzt ist es aber natürlich nicht immer so, dass man den Idealfall trifft. Und da ist es ganz klar so, dass man voneinander lernen kann, dass man sich nach und nach aufeinander einlassen kann und nach schauen kann, was gefällt dem anderen, was macht den an und darauf eben eingehen kann. Dafür ist total wichtig, dass man sich auch wirklich für den anderen interessiert und auf den anderen konzentriert. Ganz oft ist es ja so, dass wir beim Flirten, beim Küssen, beim Verführen, beim Sex komplett um uns selbst kreisen und in unserem eigenen kleinen Kosmos sind, weil wir uns fragen, oh Gott, wie sehe ich aus? Sieht der vielleicht den Pickel auf meiner Stirn oder kriege ich sie so ins Bett? Wie kommt das an? Wie findet sie meine Performance? Wird sie schon geil? Ist sie feucht? Und so weiter. Unzählige Fragen kreisen durch unsere Köpfe, wenn wir in diesem ganzen Prozess sind, die uns eigentlich von dem, was gerade passiert, ablenken. Und dann wird es natürlich schwer, sich wirklich aufeinander einzulassen, weil man ständig nur um sich selbst kreist, anstatt mal auf den anderen zu achten. Und wichtig ist eben da, dass man komplett auf den anderen achtet. Schaut, wie reagiert der auf meine Berührung? Was passiert gerade wirklich? Sich nicht um seine eigene Unsicherheit den Kopf macht, sondern stattdessen eben den Kopf eher dem anderen zuwendet und da schaut, was kommt gut an und vielleicht auch kopiert, was der andere macht. Oder wenn der andere was macht, was einem gar nicht gefällt, kann man sanft durch körperliche Kommunikation, also indem man ein bisschen die Richtung wechselt, ein bisschen den Winkel wechselt, den Kopf anders hindreht, schon versuchen, da über eine Kommunikation miteinander, also eine Körperkommunikation miteinander, den Kuss so zu verändern, dass er einem selbst auch besser gefällt.
Und wie sieht denn eigentlich so der perfekte Kuss aus?
Der in Anführungsstrichen perfekte Kuss ist eben gerade der, der nicht perfekt ist, der komplett persönlich ist, bei dem man sich einfach voll reinwirft und das Ganze komplett genießt und bei dem man eben gerade keinen Perfektionsanspruch hat und nicht versucht, irgendwo hinzuarbeiten damit oder besonders gut rüberzukommen, toll zu wirken oder die Zähne des anderen komplett zu putzen beim Kuss, sondern eben der Kuss, der einfach so passiert und auf den man sich voll einlässt.
Und gleich sprechen wir darüber, ob wildes Knutschen in der Öffentlichkeit eigentlich okay ist oder ob das einfach mal so gar nicht geht und was das Knutschen im Club für den weiteren Verlauf des Abends bedeutet.
D-Radio Wissen.
Sophia Lierenfeld ist Flirtcoach. Sie ist deutschlandweit unterwegs zu Vorträgen und Seminaren, lebt in Berlin und genau dort habe ich sie diese Woche erwischt, habe mit ihr über das Küssen gesprochen und ich habe sie gefragt, heißt Knutschen im Club abends eigentlich immer, dass es danach auch zusammen nach Hause geht?
Küssen gehört ja für viele Menschen zum Sex und zum Vorspiel dazu. Aber es gibt keusche Küsse, es gibt Küsse auf die Stirn, es gibt leidenschaftliche Küsse, es gibt sehr sexuelle Küsse, es gibt Küsse, die fast vertraut freundschaftlich sind. Und je nach Kuss sinkt oder steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze in Sex münden wird. Wenn man jetzt miteinander wirklich heftig rummacht und es immer sexueller wird und man immer erregter wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man sagt, hey, geh mir zu mir, der andere sagt ja gerne, natürlich größer, als wenn man sanft zwei keusche Küsse ausgetauscht hat und dann sagt, hey, lass uns zu mir gehen und harten Sex haben. Weil dann ist natürlich der Abstand zwischen dem keuschen Kuss und dem späteren Sex viel, viel größer, als der Abstand zwischen einem leidenschaftlichen Rummachen und dem späteren Sex ist.
Und was bedeutet denn eigentlich ein Kuss auf die Stirn?
Ein Kuss auf die Stirn ist quasi ein Küssen der Person. Ein Kuss auf den Mund, besonders mit viel Zunge und Streicheln und schon zwischen die Beine langen, ist eher ein Küssen des Körpers. Und ein Kuss auf die Stirn soll ein Küssen der Gedanken, der gesamten Persönlichkeit sein.
Jetzt gibt es ja in den USA teilweise immer noch ziemlich absurde, für uns absurde Kussgesetze. Zum Beispiel in Maryland ist es nicht erlaubt, sich länger als eine Sekunde zu küssen. In Iowa nicht länger als 5 Minuten. In Rhode Island nicht länger als 3 Minuten. Und in Wisconsin ist der French Kiss sogar gänzlich per Gesetz verboten. Wie sieht denn das eigentlich in Deutschland aus? Also natürlich ist es erlaubt, aber die Frage ist, ist es angebracht? Also ist es angebracht, in der Öffentlichkeit wild rumzuknutschen?
Da gibt es ja den Spruch, könnt ihr euch nicht ein Zimmer nehmen, habt ihr kein Zuhause, ganz klar. Da spricht aber oft auch Neid raus. Ich persönlich würde sagen, die Grenze ist da, wo es wirklich Erregung öffentlichen Ärgernisses wird, also wo man in die Hose reingeht, wo man deutlich sieht, sind beide eigentlich nicht mehr nur am Küssen, sondern schon sexuell beschäftigt. Und da kann man sich dann wirklich mal so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückziehen oder sich geschützte Räume suchen, in denen zugeschaut wird. Denn es gibt ja auch Menschen, die darauf stehen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, Küssen in der Öffentlichkeit, warum nicht? Ist auch in keinster Weise peinlich. Oft ist es auch so, dass Leute nicht gerne in der Öffentlichkeit küssen, höre ich in meinen Coachings immer wieder, weil es ihnen unangenehm ist, wenn jemand anderes sieht, dass sie sich so fallen lassen und dass sie so weich sind. Das ist aber ein grundsätzliches Vertrauen, das da an der Stelle in die Menschheit, in die Welt so ein bisschen fehlt. Und an der Stelle kann man auch versuchen, dieses Vertrauen einfach aufzubauen, sodass man nicht mehr Angst hat, dass wenn man jetzt in der Öffentlichkeit küsst, gleich jemand einen angreift und attackiert und einen schlecht macht, nur weil man sich gerade eben geküsst hat.
Ich habe kürzlich in einem Forum gelesen, da ging es darum, dass man umso weniger knutscht, je länger man zusammen ist.
Wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, in der sehr, sehr viele Dinge einfach mit einem Ziel ablaufen und in der besonders der Alltag nicht unbedingt als der große Quell der Freude wahrgenommen wird. Die wenigsten Menschen gehen früh morgens raus und zur Arbeit, laufen durch den Park und denken sich auf dem Weg zur Arbeit, oh, wie schön, ein Schmetterling. Oh, die Blumen blühen schon fast wieder. Ach, ist das toll. Oh, da läuft ein Hund vorbei. Die wenigsten Menschen gehen so offen durch die Welt. Die meisten sind fokussiert auf, oh, jetzt habe ich meinen Arbeitstag, da mache ich die und die Stunden, dann gehe ich abends nach Hause, dann koche ich was, ah, Klopapier muss ich noch besorgen und so weiter. Und weil wir eben nicht daran gewöhnt sind, so weltoffen durch unseren Alltag zu laufen, verliert sich das eben auch in der Beziehung mit der Zeit. Und zwar genau dann, wenn die Beziehung langsam auch zum Alltag wird. Und deswegen kann es schon passieren, dass man in der Beziehung dann mit der Zeit immer weniger rumknutscht und diese kleinen, besonderen Momente zelebriert miteinander, weil die Beziehung eben Alltag wird. Was man dagegen tun kann, ist, dass man allgemein versucht, seinen Alltag aufzupeppen. Denn eine Beziehung, die lange anhält, wird eben einfach irgendwann zum Alltag. Irgendwann zieht man vielleicht zusammen, irgendwann verbringt man jeden Tag miteinander und sieht sich zumindest 5-mal die Woche, dann ist das Teil des persönlichen Alltags. Und wenn man seinen persönlichen Alltag insgesamt etwas aufpeppt und insgesamt rausgeht mit einer größeren Weltoffenheit, dann überträgt sich das automatisch auch auf die Beziehung und natürlich dann auch aufs Küssen und auf den Sex in der Beziehung.
Sagt Sophia Lierenfeld, sie ist Flirtcoach in Berlin. Und wie viel wir küssen und knutschen, das hat auch evolutionäre und biochemische Gründe. René Hohlemann und sein Team untersuchen am Universitätsklinikum Bonn unter anderem, warum wir uns küssen und welche Rolle das Hormon Oxytocin dabei spielt. Wir haben diese Woche telefoniert und ich habe ihn gefragt, ob er denn eigentlich weiß, warum wir uns überhaupt küssen.
Nun, das Küssen ist zunächst mal eine Form der oralen Kontaktaufnahme. Das heißt, wir treten mit einer anderen Person in eine enge soziale Interaktion. Das Küssen kann man auch schon bei Tieren beobachten, denn vorne im Schnauzenbereich befinden sich ganz viele Sensoren, die für soziale Interaktionen auch in der Tierwelt wichtig sind. Und bei bestimmten Spezies dient das Küssen bzw. die orale Kontaktaufnahme auch dazu, Nahrung vom einen zum anderen zu transportieren. Und so vermutet man, ist auch das Küssen beim Menschen entstanden.
Was machen dann unser Rückenmark und unser Kopf, wenn wir uns küssen?
Nun, beim Küssen kommt es natürlich zu einer ganzen Reihe von chemischen Veränderungen in unserem Gehirn, aber auch im Rest unseres Körpers. Zum einen natürlich beginnt unser Herz schneller zu schlagen und wir fangen so ein bisschen an zu schwitzen. Das ist sozusagen zurückzuführen auf eine starke vegetative Erregung. Das heißt, da werden Stresshormone ausgeschüttet. Gleichzeitig kommt es aber auch zu einem Anstieg von Testosteron bei der Frau, die am Kuss beteiligt ist, während beim Mann das Testosteron, also das männliche Geschlechtshormon, eher ein bisschen abnimmt. Außerdem kommt es zu Veränderungen im Dopaminergensystem. Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff für unser Belohnungssystem und das Belohnungssystem feuert natürlich, wenn wir uns küssen. Das ist eine fast größtmögliche Form der sozialen Belohnung und dann kommt es parallel dazu zu einer massiven Freisetzung des Bindungshormons Oxytocin, das seinerseits wiederum mit dem Dopaminergensystem in enge Interaktion tritt, das Ganze nochmals verstärkt und auch für eine Bindung zwischen den Kusspartnern sozusagen sorgt. Und dann nimmt das Serotonin ein bisschen ab, zumindest wenn man sich in einem Stadium der Verliebtheit befindet. Und viele Leute dachten, das ist ein bisschen kontraintuitiv, dass Serotonin abnimmt, aber es zeigt sich, dass das schon auch Sinn macht.
Dazu habe ich noch zwei Nachfragen. Das erste ist, warum braucht eine Frau mehr Testosteron?
Testosteron ist wichtig, um den Sexualtrieb zu stimulieren, zu verstärken. Und im Rahmen des Kusses ist es eben so, dass bei der Frau offensichtlich etwas mehr Testosteron ausgeschüttet wird, um eben auch den Sexualtrieb hier zusätzlich zu befeuern, während beim Mann es ein bisschen abnimmt. Das liegt daran, dass Männer sowieso natürlich erhöhte Testosteron-Levels haben. Wenn der Level noch weiter ansteigen würde, dann hätte das zur Folge, dass der Mann eher so ein bisschen aggressiv und flatterhaft wird, was möglicherweise nicht ganz so günstig ist in so einer Kusssituation.
Mhm. Das heißt, der Hormoncocktail verändert sich auch je nachdem, wie oft man diesen Menschen schon geküsst hat, beziehungsweise in welcher verliebtheitserotischen Phase man sich befindet.
Also das, was ich Ihnen jetzt gerade dargestellt habe, bezieht sich quasi auf das Stadium der akuten Verliebtheit. Mhm. Also Küsse, die stattfinden jetzt im Frühling, wenn man sich neu kennengelernt hat und sehr verliebt ist, dann kommt es eben zu all diesen beschriebenen Veränderungen. Etwas anderes ist es, wenn man sich schon lange kennt und trotzdem natürlich sich noch liebt, aber dann verändert sich der Organismus etwas, dann stehen nicht mehr so sehr die hormonellen Veränderungen der akuten Verliebtheit im Vordergrund, sondern dann kommt es eher zum Tragen, zum Beispiel dann das Oxytocin, von dem wir wissen, dass es vor allen Dingen dann für die Langlebigkeit einer Partnerschaft von Relevanz ist. Und wir wissen zum Beispiel, dass Paare über die, also sagen wir mal ein Jahr oder zwei zusammen sind, deutlich erhöhte Oxytocin-Spiegel aufweisen. Und man kann sich vorstellen, das ist aber noch nicht so gut untersucht, dass das dann mit der Zeit etwas nachlässt. Aber wir kennen das alle aus unseren eigenen Partnerschaften, selbst wenn man jetzt schon 10 Jahre oder so mit der eigenen Partnerin zusammen ist. Man tauscht Zärtlichkeiten aus, man berührt sich, man umarmt sich, man küsst sich, vor allen Dingen dann auch zum Abschied und wieder zur Begrüßung. Das sind alles Rituale, die sich sozusagen im menschlichen Verhalten eingebürgert haben, um die Oxytocin-Spiegel nach oben zu treiben und dafür immer wieder sozusagen die Bindung neu zu entfachen, aufrechtzuerhalten. Darum geht es im Wesentlichen.
Woher weiß man eigentlich, dass es dafür da ist, um den Oxytocin-Spiegel hochzuhalten und eben nicht einfach nur so ein gesellschaftlich nettes, ach komm, wir sagen uns jetzt mal Hallo, Tschüss und gute Nacht?
Nun, wir gehen davon aus, dass für die Paarbindung das Oxytocin der maßgebliche molekulare Mechanismus ist.
Eine Stunde Liebe ist hier am Freitagabend. René Hurlemann aus Bonn ist einer der führenden deutschen Forscher in Sachen Oxytocin. Und wir haben darüber gesprochen, was dieses Hormon, das im Volksmund auch gerne Kuschelhormon genannt wird, denn eigentlich wirklich mit uns macht.
Oxytocin führt unter anderem dazu, dass im Gehirn, vor allen Dingen im Belohnungszentrum, es zu einer verstärkten Aktivierung beim Anblick der eigenen Partnerin kommt. Es ist nicht so ganz selbstverständlich, dass Menschen monogame Paarbeziehungen führen. Es gibt viele Spezies, eigentlich der Großteil der Spezies in der Tierwelt, die keine monogamen Beziehungen eingehen oder wenn dann auch nur sehr kurze. Bei Menschen ist das ein bisschen anders. Wir Menschen gehen, das ist im Moment zumindest Gegenstand der Forschung, eher serielle monogame Bindungen ein, die im Schnitt, sagen wir mal, so 7-8 Jahre halten, dann gehen sie auch wieder auseinander. Man vermutet, das liegt eben daran, dass über eine gewisse Zeit sichergestellt werden soll, dass die eigenen Kinder in dieser Zeit versorgt sind. Das ist nun mal so, dass der menschliche Säugling, das menschliche Kleinkind in ganz erheblicher Weise abhängig ist von der Zuwendung, vom Schutz beider Eltern. Und deswegen vermuten wir, macht es auch viel Sinn, dass es sich so evolutionär eben begeben hat, dass beide Eltern eben in dieser Zeit ein Paar bilden und dass die Paarbindung von daher für den Schutz des Nachwuchses und damit letztlich auch für den genetischen Transfer in die nächste Generation von wichtiger Bedeutung sind.
Und dass dabei dann auch das Oxytocin hilft.
Das Oxytocin ist quasi der Schlüsselmechanismus für, wenn Sie so wollen, diese reproduktiven Kompetenzen des Menschen. Wenn das nachlässt, ja, dann würde sozusagen das Fortleben der menschlichen Spezies in Gefahr sein. Also das ist ein ganz tragender, basaler Mechanismus.
Wenn Sie mir jetzt einfach das als Nasenspray verabreichen, beziehungsweise wenn mein Körper das produziert, woher weiß ich, dass sich das eben auf einen bestimmten Menschen oder auf meine Familie bezieht und ich nicht einfach viel liebevoller gegenüber anderen Menschen werde?
Das ist eine gute Frage. Einerseits mag es sicher auch allgemeine Effekte, unspezifische Effekte von Oxytocin geben, aber was die Forschung bisher zeigt, ist, dass die Effekte doch relativ spezifisch sind. Das heißt, nicht ganz allgemein wirken auf jeden, sagen wir mal, Menschen, der mir jetzt so begegnet, sondern dass es schon bestimmte Menschen sind, zum Beispiel eben die eigene Partnerin oder enge Familienmitglieder oder die eigenen Kinder. Wir wissen ja, dass Oxytocin vor allen Dingen für die Mutter-Kind-Bindung oder die Eltern-Kind-Bindung sehr bedeutsam ist, aber auch für die Bindung zwischen Liebenden. Nun, das sind alles Dinge, die erheblich abhängig sind, also von den beteiligten Personen. Und wir sprechen hier vom Kontext, das heißt von dem Zusammenhang, in dem eine Oxytocin-Ausschüttung stattfindet. Die Oxytocin-Ausschüttung passiert nicht generell, nur weil wir jemand Attraktiven sozusagen begegnen, sondern sie ist schon gebunden daran, dass wir einen engen sozialen Bezug zu dieser Person haben. Es muss ein enger Freund, eine enge Freundin sein, oder ein Liebespartner, ein Sexualpartner, dann wird Oxytocin in großen Mengen ausgeschüttet. Das heißt, die Ausschüttung von Oxytocin ist auf bestimmte Kontexte sozusagen fokussiert, beschränkt. Mhm. Und dadurch findet auch eine gewisse Kodierung sozusagen statt.
Und plötzlich bin ich der pavlovsche Hund, der nur noch meinen Mann küssen will, damit ich Oxytocin ausschütte.
Wenn Sie so wollen, dann wird Ihr Gehirn abhängig gemacht, ja, weil das Oxytocin ja sehr eng mit dem Dopaminsystem in Verbindung steht. Das heißt, nur wenn Sie den eigenen Mann küssen, kommt es also zu diesem Glücksgefühl, zu diesem Belohnungsgefühl. Ja? Wenn Sie einen anderen Mann küssen würden, würde Sie das relativ kalt lassen, zumindest in dieser speziellen Situation, weil eben Ihr Belohnungssystem durch das Oxytocin auf bestimmte Personen, auf bestimmte Menschen kodiert worden ist.
Okay, das würde dann wahrscheinlich aufgrund von anderen Hormonen und anderen Dingen, die der Körper ausschüttet, dann eben reizvoll, wenn man in der eigenen Beziehung jemand anderen küsst. Weil ich meine, sonst Fremdgehen muss ja auch irgendeinen Reiz haben, ne?
Ja, wir vermuten aber sehr stark, dass das Fremdgehen nur dann zum Tragen kommt, wenn in der eigenen Partnerschaft sozusagen dieser oxytocinerge Mechanismus nicht mehr ganz so gut funktioniert.
Aber kann man schon sagen, dass wenn man auch in einer langen Beziehung ist und möchte, dass die eben nicht nur 7 bis 10 Jahre hält, sondern möglicherweise auch 20 bis 40, 50 Jahre, dass dann schon ein regelmäßiges Küssen, ein regelmäßiger Austausch von Zärtlichkeiten dazu führen kann, jetzt rein biochemisch, dass man auch länger zusammenbleibt?
Also aus unserer Sicht ist das sehr wahrscheinlich, dass auf diese Weise erhöhte Oxytocinspiegel immer wieder generiert werden und dadurch auch der Zusammenhalt der Partnerschaft immer wieder neu fundiert wird.
Sagt René Hurlemann von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Bonn. Wir haben diese Woche miteinander telefoniert. Lieben Dank für das Gespräch. Alexandre Lacroix ist französischer Philosoph und ist auch Autor des Buches Kleiner Versuch über das Küssen. Alexandre ist Jahrgang 75, also 40 Jahre alt, hat 3 Kinder und ausschlaggebend für diesen Essay war, dass eine Frau mal zu ihm meinte, hey, du küsst mich viel zu selten. Und daraufhin hat er sich dann abends an seinen Schreibtisch gesetzt und hat einfach mal darüber sinniert und mal all seine Gedanken zum Thema Küssen niedergeschrieben und hat dann beschlossen, dem Thema ein 170 Seiten starkes Buch zu widmen. Und dafür hat er dann unter anderem auch in der Kulturgeschichte recherchiert und Folgendes herausgearbeitet.
There are, I think, three big steps in the history of kissing that are really essential for a good understanding. First step, it's the Roman period.
Also drei maßgebliche Schritte, die den Kuss zu dem gemacht haben, was er heute ist. Die alten Römer haben für Schritt 1 gesorgt, sagt Lacroix. Dort gab es drei verschiedene Arten zu küssen. Den Basium, einen Kuss, der die Verbundenheit innerhalb einer Familie ausdrückte. Dann Osculum, das ist ein Kuss, der Augenhöhe und Anerkennung signalisiert. Und den erotischen Kuss unter Liebenden, Suavium hieß der. Der hat aber im alten Rom keine allzu große Rolle gespielt. Lacroix sagt, die Römer hätten nämlich vor allem dafür gesorgt, dass der Kuss ein Symbol der Gleichheit wird. Den zweiten Schritt, den schreibt er dann den Christen zu, die dem Kuss, so sagt er, eine höhere Dimension gegeben haben, weil man bei dem Kuss auch noch im Glauben verbunden ist. Und da sieht er eben eine Analogie darin, dass ja auch ein liebendes Paar sich durch Höheres verbunden sieht. Und den dritten wichtigen Schritt in der Kulturgeschichte des Kusses haben Lacroix zufolge die Dichter und die Künstler geleistet, indem sie dem Kuss eine ästhetische, eine künstlerische, leidenschaftliche Dimension gegeben haben.
When you kiss someone, I think you can feel that there are these subterranean three meanings: equality, sharing of a face to love, and aesthetics, art in the way you live your erotic life.
Ja, und er hat mir weiter erzählt, den Kuss als Zeichen der Liebe, den gibt's weltweit eigentlich erst seit Hollywood, seit ungefähr 70 Jahren. Und er schreibt, in Afrika beispielsweise kommt das Küssen offenbar gerade in ländlichen Gegenden so gar nicht vor. In einigen Bereichen Asiens ist das Küssen keine Geste der Zuneigung, sondern eine Art Vorspiel, eine Sexualpraktik. Dementsprechend küsst man sich auch bloß, wenn es dann zum Sex dazugehört. Und dazu passen auch die Studien, die Lacroix zitiert. Demnach küsst sich nämlich in Frankreich und in Italien ein Paar so ungefähr 7-mal am Tag. Da gehört dann eben auch der Kuss zur Begrüßung dazu oder der Gute-Nacht-Kuss. Und in China und Japan küssen sich die Menschen dagegen nur 1-mal alle 2 Tage. Für unser Liebestagebuch begleiten wir gerade Miri aus Dortmund. Die ist Ende 20, war fast 3 Jahre Single und früher hat sie uns von ihren wilden Single-Nächten berichtet mit ihrer Mädels-Clique. Aber die Zeiten sind vorbei, denn Miri ist frisch verliebt. Sie hat sich in einen ruhigen, romantisch veranlagten Mann verguckt und deswegen wurde dann auch diese Woche ganz pärchenlike gekocht.
Wir waren 3 Pärchen, also 6 Leute. Das sind alles Freunde von Tobi gewesen. Es gab eine richtig tolle Vorspeise und zwar Rote-Bete-Suppe. Das Essen war super, ich habe mich wohlgefühlt. Also mein Freund hat mich auch mal mit einbezogen, das fand ich auch gut, weil manchmal ist es ja so, dass du dann die ganzen Storys von früher anhören musst und fühlst dich so als 5. Rad am Wagen. Echt ein schöner Abend. Ist auch sehr gut ausgeklungen, weil wir natürlich beide gut angetrunken waren. Und dann sind wir zu ihm gefahren. Haben ein bisschen rumgewitzelt über romantische Rosenblätterbäder. Ich weiß nicht, ob es zu seinem Repertoire gehört, aber er hatte wirklich Rosenblätter. Und ich war ein bisschen überrascht, habe ihn auch ein bisschen doof angeguckt, von wegen so, was ist denn mit dir? Dann gab es noch so ein bisschen Badewannenzusatz, das ist so ein bisschen rosa geworden, also total Mädchen. Aber süß, dann ein paar Kerzen drumherum angemacht. Das ist dieser romantische Flash von meinem neuen Freund, wo ich total überfordert teilweise bin, es aber auch schön finde und ich denke, ich könnte mich auch daran gewöhnen. Dazu gab es auch eine kleine anfängliche Massage am Rücken, die aber dazu gedient hat, mich auszuziehen. Als wir in der Badewanne drin waren, schön aneinander gerückt, die Badewanne war jetzt auch nicht ganz so klein bei ihm, konnte man echt schön kuscheln. Er lag dann hinter mir und ich habe mich dann vor ihn gesetzt, wie wenn man Schlitten fahren würde. Es war total toll, weil er mich da halt von hinten überall angefasst und gestreichelt hat. Ich mag Sex in der Badewanne eigentlich gar nicht. Wenn man richtig zur Sache kommen möchte, dann ist das ganze Wasser halt auch aus der Badewanne draußen. Und dann kann man schön wischen. Und deswegen habe ich ihn auch irgendwann schnell mal aus der Badewanne rausgezogen, Teppich auf den Fliesen und dann auf den Fliesen haben wir dann miteinander Sex gehabt. Oben und unten waren wir beide jeweils immer mal wieder, also das hat sich schön abgewechselt. Das war ziemlich heiß. Hat auch nicht lange gedauert, weil beide vom Alkohol beduselt waren und auch so heiß aufeinander. Es hat auf jeden Fall so gut getan, uns beiden, dass wir schnell gekommen sind. Und das echt total schön war, danach auf den Fliesen vor der Badewanne zu liegen.
Und wenn wir euch mal für eine Zeit begleiten dürfen, jeweils durch eure Sexwoche, dann meldet euch doch per mail@deradiowissen.de. Wir freuen uns auf eure Post und melden uns dann bei euch zurück. Das war eine Stunde Liebe heute zum Thema Küssen. Vielen lieben Dank, dass ihr einen Teil eures Freitagsabends mit uns verbracht habt. Ich wünsche euch ein schönes, feuchtfröhliches Wochenende. Inga Hinnenkamp sagt tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.